Ja, die heutige Predigt werde ich halten über ein Stück aus dem zweiten Timotheusbrief. Und direkt am Anfang des Briefes befinden wir uns im ersten Kapitel ab Verse 7. Da heißt es: Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und er hat uns berufen durch seinen heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss. Und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Um diese gute Nachricht weiter zu verbreiten, hat Gott mich eingesetzt als Verkünder, Apostel und Lehrer. Ja, der Alltag geht langsam wieder los, deswegen habe ich gedacht, gewöhnen wir uns mal an übliche Routinen und eine davon ist, dass meine Predigt drei Gedanken hat. Der erste Gedanke heißt nicht schämen. Wie der Steffen schon bei der Begrüßung angedeutet hatte, sich zu schämen für den Glauben, das ist eine Sache, was einem schnell passieren kann. Und ich möchte ein bisschen darüber nachdenken, warum kann es sein oder warum passiert es, dass wir uns als Christen, dass wir da verschämt auftreten? Und dass es, dass wir Angst davor haben, dass wir doof angeguckt werden. Und warum werden wir überhaupt unter Umständen doof angeguckt? Und ich möchte das gar nicht auf eine moralische Schiene schieben, sondern ich möchte einfach mal überlegen, was gibt es, mulmig werden, aber er wird sich nicht schämen unter Umständen. Weil er sagt, ich bin Freiburger SC-Fan und egal, ob ich allein bin oder ob wir viele sind, es ist egal. Und ein interessantes Phänomen war ja auch, dass der Freiburger SC, als er in die zweite Liga kam, genauso viel Karten ungefähr verkauft hat, wie als sie noch in der ersten Liga waren. Das heißt, Freiburger SC-Fans haben damit, denke ich, auch deutlich gemacht, wir stehen zu diesem Verein, auch wenn es mal nicht so gut läuft und wenn wir ein Jahr lang dauernd verloren haben. Also die Tatsache, dass wir alleine sind und andere viel mehr sind oder dass es bei uns gerade nicht so gut läuft, ist noch nicht automatisch ein Grund zu schämen, sondern da gibt es andere Leute, die in anderen Situationen genau das Gleiche erleben, aber sich nicht schämen. Was könnte es sonst sein? Vielleicht, weil wir als Christen so eine große moralische Schande tragen? Die Kirche hat die Kreuzzüge gemacht. Ich meine, okay, die Kirche hat die Kreuzzüge gemacht und die Kirche hat eine Menge Dinge gemacht, wofür wir uns schämen müssen, dass wir das im Namen der Kirche, im Namen Gottes getan haben. Aber wenn wir uns diese Welt angucken, es gibt viele andere Organisationen, die auch sehr vielen Grund haben zu schämen und wo ich nicht feststelle, dass sie sich besonders schämen. Durch wen werden Kriege finanziert? Wer besorgt das Geld für die vielen Panzer? Laufen die Banker dauernd in Sack und Asche? Die Deutsche Bank oder welche Banken auch immer? Die Banken in der Schweiz, die über bestimmte raffinierte Kanäle für die Nazis die Geldgeschäfte abgewickelt haben? Laufen die in Sack und Asche und schämen sich jedes Mal, ja, ich bin ein Banker aus der Schweiz oder so? Oder Wissenschaftler. Ich meine, Wissenschaftler sind natürlich der Wahrheit verpflichtet, okay? Das ist eine coole Sache und sie stellen sich vor Christen hin und sagen, ha, wir sind der Wahrheit verpflichtet, ihr erzählt Märchen. Ja, okay, aber die Atombombe, welche besonders raffinierte Waffe ist nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern vorangetrieben worden? Erste Weltkrieg, chemische Waffen. Das haben Chemiker entwickelt. Also auch Naturwissenschaftler stehen nicht mit reiner Weste da. Die Tatsache, dass wir in einer Organisation oder einer Gemeinschaft beitreten, einer losen Gemeinschaft beitreten, die in irgendwelchen Vorzeiten Dreck am Stecken hatte, ist meiner Meinung nach auch nicht ein hinreichender Grund, sich automatisch sofort zu schämen. Außer man bringt wirklich das zum Thema und sagt, wir müssen da Dinge ändern, da ist immer noch nicht aufgearbeitet. Ist es vielleicht, weil Glaube heutzutage eine Privatsache ist? Es wird ja überall, an vielen Stellen wird einem gesagt, ja, ne, lass mich deinem Glauben ruhen, Glaube ist Privatsache oder so. Da frage ich mich immer, okay, und Facebook? Ich meine, wenn du da bei Facebook bist und guckst, was Leute alles posten oder so, dann fragst du dich doch ständig irgendwie, was geht mich dein Privatleben an? Warum muss ich sehen, wie die Spaghetti aussahen, die du vorgestern im Urlaub gegessen hast? Abgesehen davon, wen interessiert das? Aber also die Scham, dass wir mit anderen Leuten und mit unseren Privatsachen belästigen könnten, kann doch gerade in unserer heutigen Zeit auch nicht wirklich mehr noch ein Argument sein. Leute posten ja den verrücktesten Kram irgendwie. Andererseits, wofür stehen wir als Christen eigentlich ein? Wir stehen für einen Glauben ein, dessen Grundlage ist, dass Gott alle Menschen liebt. Alle Menschen, nicht nur die der evangelischen Kirche oder der christlichen Kirche. Wir stehen für einen Glauben ein, dessen Grundgebot ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir stehen für einen Glauben ein, der eine Hoffnung verkündet. Die Hoffnung darauf, dass wir als Menschen nicht ein Produkt des Zufalls sind, sondern ein absichtliches Geschöpf Gottes sind und dass wir eine Hoffnung haben, weil wir eine Zukunft haben. Und wir wissen, dass wir viel falsch machen und dass wir in vielen Dingen versagen und auch ja, böse Dinge, schlechte Dinge tun. Aber wir verkünden einen Glauben, der nicht nur sich damit beschäftigt, wie schlecht wir sind, sondern der uns Vergebung schenkt. Und der uns deutlich macht, dass Gott, vor dem wir letzten Endes schuldig sind, dass der uns vergeben möchte. Und nicht nur das, dass er uns vergeben möchte, sondern dass dieser Gott uns auch einen Neuanfang gibt. Und von daher frage ich mich, und diese Frage muss ich mir persönlich genauso stellen wie euch, warum ist es dann, dass ich mich in bestimmten Situationen schäme, Christ zu sein? Gibt es da wirklich so viel Grund? Oder kann ich nicht genauso darüber reden, dass ich Christ bin und Leuten sagen, hey, das ist super, werd doch auch Christ. Genauso wie Veganer erzählen, wie sie ihre Ernährung umgestellt haben und sich ihr ganzes Leben verändert hat und sie ab jetzt immer frisch und fit sind. Mein zweiter Gedanke, und das folgert aus dem, was ich jetzt schon angefangen habe zu erzählen, wenn wir jetzt wirklich als Christen Schwierigkeiten kriegen und uns auf der Arbeit Leute doof angucken oder was weiß ich, wir vielleicht sogar in Schwierigkeiten kommen, dann ist die Frage, wofür leiden wir? Wir nehmen doch für so manche Sachen, nehmen wir doch Leiden in Kauf. Manche tun das, um ein Ticket für ein Konzert zu kriegen. Manche übernachten tagelang, um ein neues iPhone zu kriegen. Ich meine, okay, die Zeiten sind vorbei, aber das war mal. Also Menschen leiden ja für viele Sachen. Für die Schönheit. Wie viele Menschen leiden tagtäglich? Also wie viele Menschen liegen jetzt gerade mit verschwollenem Gesicht irgendwo in einem Krankenhaus, weil sie sich irgendetwas korrigiert haben, was ganz vielen Leuten gar nicht auffällt? Also wir nehmen doch auch Leiden in Kauf. Und die Frage ist, ist es das, wofür wir, wenn wir wirklich als Christen in irgendeiner Form Schwierigkeiten kriegen, wofür nehmen wir eigentlich Leiden in Kauf? Wenn wir die Aussagen des christlichen Glaubens ernst nehmen und die Aussagen des christlichen Glaubens wirklich als das ansehen, was uns gehört und was unsere Überzeugung ist, dann nehmen wir doch für eine sehr große Kostbarkeit Schwierigkeiten in Kauf. Zum Beispiel für die Kostbarkeit sagen zu können, ich bin etwas wert. Was nehmen Menschen alles in Kauf, um das von sich sagen zu können, ich bin etwas wert, ich bin gesehen. Und wir als Christen können das sagen, ich bin etwas wert. Ich bin Gottes Geschöpf, Gott sieht mich. Jesus Christus ist für mich gestorben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir einfach mal überlegen, was für eine Kostbarkeit ist das eigentlich, für das wir sozusagen unter Umständen Schwierigkeiten in Kauf nehmen. Wir nehmen für viele Dinge Schwierigkeiten in Kauf, aber wenn wir für diese anderen Dinge Schwierigkeiten in Kauf nehmen, ist es dann nicht auch angemessen zu sagen, naja, und wenn einer dumm guckt, weil ich sage, ich war beim EC gestern, beim SC, weil ich den gut finde oder so und da Leute sagen, oh nee, Bayern ist besser und ich das in Kauf nehme, dann kann ich auch sagen, ja, am Sonntag war ich danach noch im Gottesdienst irgendwie. Das geht. Mein dritter Gedanke. es ist nicht nur so, dass es eine wertvolle Sache ist, für die wir einstehen als Christen, sondern wir sind auch nicht alleine gelassen. Unser Predigttext fängt an mit den Worten: Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das sind erstmal drei relativ coole Schlagworte und die möchte ich ein ganz, ganz klein bisschen noch erklären. Das erste ist Kraft. An verschiedenen Stellen und Ecken in unserer Welt begegnet uns Kraft und Stärke. Oft, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches oder so, wird es in Verbindung gebracht mit starken Männern. Also die Welt wird regiert von starken Männern oder starken Männern, die meinen, dass sie stark sind. Da ist der Erdogan, der versucht, einen auf starken Mann zu machen. Putin ist definitiv ein starker Mann, der ganz klar vorgibt, was passiert und was nicht passiert. Und wer da nicht mit einverstanden ist, verschwindet still und heimlich. Jetzt fällt mir echt der Name nicht ein, unser Freund in Amerika. Donald Trump macht garantiert 100% auf dicke Hose und sagt, ich bin der starke Mann, den es braucht, um endlich wieder Law and Order herzustellen. Das heißt also, da gibt es jede Menge von starken Menschen, die irgendwo in der Weltgeschichte herumeiern. Bei Merkel sind die Leute sich immer am Streiten. Die einen sagen, die sitzt das einfach nur aus. Wobei ich finde, wenn alle an dir rumnörgeln und du sitzt das aus, ist das auch eine gewisse Stärke. Ich meine, hab mal 20 Leute, die auf dich einnörgeln und du sagst, wir schaffen das. Und die 20 Leute nörgeln seit einem Jahr an dir rum und du bleibst dabei. Ich finde, das ist auch eine Stärke. Nicht so kraftmeierisch, wie der Trump das macht, aber ja, ich meine, die Nerven muss man haben. Ich weiß nicht, ob ich das hätte. Was für eine Kraft ist damit gemeint? Oder ist da so ein Arnold Schwarzenegger-Typ, so ein Bodybuilder-Typ mit gemeint, der da was hat? Oder ein Mensch, der durch stundenlange Meditationen gestählt ist und die Luft anhalten kann für weiß wie lange oder so. Das Wort, was da steht, Kraft, das griechische Wort, ist weniger das Wort für Kraft im Sinne von stark, also 150 PS oder so, sondern es ist mehr ein Wort, was beschreibt das Potenzial, etwas zu tun. Also das Potenzial ist da und es kann geschehen. Also es geht nicht um die Kraft im Kilowatt-Sinn, sondern es geht um die Kraft, etwas durchzuziehen, etwas zu machen. Vielleicht das, was man manchmal bei Leuten bemerken kann, dass es Leute gibt, die unterschiedliche Energielevel haben. Es gibt Leute, die sind schnell ruhig und es gibt Leute, die müssen tun und tun und tun. Die haben eine riesen Energie und die haben auch die Fähigkeit, das unter Umständen umzusetzen. Und das Wort Kraft, was hier steht, das beschreibt mehr sozusagen diese Energie, etwas umsetzen zu wollen und auch umsetzen zu können. Zum Beispiel wird es auch benutzt, wenn es um irgendwelche Wunder geht, die Jesus tut. Aber es ist nicht ein Wort, was einfach nur für Wunderkram benutzt wird, sondern es geht um die Energie. Vielleicht ist das so die potenzielle Energie, die in uns steckt. Ja, es gibt viele Leute, die eine große Kraft haben, aber nicht immer sind die ein Segen für die Menschen um sie herum. Sie bewegen vielleicht viel in der Welt, aber für die Menschen, die ganz nah um sie herum sind, ist das unter Umständen eine schwierige Situation. Das gilt für ganz, ganz viele Menschen. Das gilt sowohl für Menschen, die in der Weltgeschichte was bewegt haben, ohne an Gott zu glauben, wie auch für Menschen, die in der Weltgeschichte ganz viel bewegt haben mit dem christlichen Glauben. Ich habe irgendwann mal eine Biografie von Hudson Taylor gelesen. Und das ist enorm, was für eine Energie der hatte. Aber wenn man sich das alles mal so in Ruhe auf der Zunge zergeht, der ist also in China und reist da die Riesenmission. Und hin und wieder kommt er wieder mal nach Hause zu seiner Frau. Die wird dann schwanger, dann gibt es ein weiteres Kind. Und dann ist er wieder weg in China. Und wenn ich mir jetzt überlege, was das für die Familie, für die Kinder, für den bedeutet hat, dann denke ich irgendwie, okay, dieser Mann hat eine enorme Energie gehabt, der hat auch echt viel vorangebracht, aber ich weiß nicht, ob das für die Kinder wirklich so toll war. Und deswegen ist es spannend, dass der zweite Begriff, der sozusagen der Kraft, dem Vermögen, etwas zu bewegen, beigefügt ist, die Liebe ist. Und zwar die mitfühlende Liebe. Und wo ein Wohl für die Menschen und für unsere Gemeinschaft hat Kraft erst dann, wenn sie begleitet wird von der mitfühlenden Liebe. Wir brauchen das. Menschen, die große Kraft haben und die große Energie haben und die was vorwärts bringen wollen. Aber ganz wichtig ist, dass wo immer diese Kraft auftritt, dass es eine Kraft ist, die auch mitfühlende Liebe hat. Und Paulus sagt, der Heilige Geist hat diese Kraft, die er euch gibt. Aber diese Kraft wird sozusagen kombiniert mit einem zweiten Teil, nämlich mit dem Mitfühlen. Und dann kommt noch eine dritte Sache hinzu, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass gerade Menschen, die besonders Kraft haben, nicht notwendigerweise das immer haben, Maß halten. Also Besonnenheit. Ich meine, Besonnenheit ist so ein Wort, das kannst du echt unterschiedlich beschreiben. Zum Beispiel so aus dem Bild von letzter Woche, du begegnest einem Löwen. Da ist zum Beispiel sehr gut, Besonnenheit zu haben. Dass man sich vorher überlegt, was tue ich, weil die falsche Bewegung kann was Ungünstiges hervorrufen. Aber wenn wir die Kraft haben, etwas zu tun, wenn wir auch die mitfühlende Liebe haben, dann ist es aber trotzdem wichtig, dass wir auch besonnen sind, dass wir uns überlegen, wohin mit der ganzen Kraft und dem ganzen Mitfühlen. Das kann ja auch schief gehen, wenn man mit aller Kraft sein ganzes Mitgefühl auf einen Menschen ausgießt, weil man denkt, der braucht das. Das kann richtig gut für den sein, das kann aber auch schief gehen. Und von daher ist also Maß halten noch eine weitere wichtige Ergänzung, Besonnenheit. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, etwas in dieser Welt zu bewegen. Und er will nicht, dass irgendwas bewegt wird. Deswegen gibt er uns die mitfühlende Liebe. Und wenn wir aus der Kraft des Geistes und der mitfühlenden Liebe handeln wollen, dann gibt der Heilige Geist uns auch noch Besonnenheit. Das heißt, wir haben Zeit genug und Verstand genug und Eingebung genug, darüber nachzudenken, was ist in diesen Situationen, in denen ich bin und in denen ich was ändern kann und möchte, was ist die richtige Situation? Und ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit Maß halten eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Wir leben in einer Welt, in der es einen kleinen Wechsel gegeben hat. Eine der wichtigsten Währungen für deinen Willen durchzusetzen, ist immer noch Geld. Wer Geld hat, kann Dinge umsetzen und durchsetzen, auch gegen den Willen von vielen Leuten und kann in der Welt etwas bewegen. Aber durch die ganze Internetsituation haben wir noch eine zweite neue Währung bekommen, mit der man auch sehr viel Macht hat, und das ist Aufmerksamkeit. Und wir sehen, dass sich das jetzt langsam verschiebt, dass Politiker gar nicht mehr nach Wahrheit und Argumenten greifen, sondern nach Aufmerksamkeit. Und dann irgendeinen Kram erzählen können, der gar nicht gedeckt ist, der gar nicht stimmt. Aber das war auch gar nicht wichtig, weil die Tatsache, dass sie Aufmerksamkeit bekommen haben, ist mehr Macht, als ob sie die Wahrheit gesagt haben oder ob das, was sie gesagt haben, Sinn macht. Und so sehen wir so manche Wahlkämpfe und so manche Streitigkeiten, die ganz wenig noch mit Wahrheit zu tun haben, sondern die viel mehr damit zu tun haben, wer hat die meiste Aufmerksamkeit gekriegt, weil der, der die meiste Aufmerksamkeit gekriegt hat, der wird am Ende auch seinen Willen durchsetzen können. Und wir können auf diesen Zug aufspringen, aber ich glaube, das ist ein Zug, der in keine gute Richtung führt. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Christen sehen, dass die Gaben des Heiligen Geistes, Kraft und mitfühlende Liebe, sehr wichtig sind, aber dass jetzt gerade diese Eigenschaft Maß halten in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht wieder einen ganz neuen und wichtigen Wert bekommt. Okay, wir sind also in der Situation, dass Leute rauskriegen, dass wir Christen sind und das doof sind, finden, nicht alleine. Wenn das in dem Brief damals stand, dann war das damals auch nicht anders wie heute. Wir sind nicht alleine, aber es ist auch so, dass im Grunde genommen das, wofür wir einstehen, es wert ist, dafür einzustehen. Und wir eigentlich keine sachlichen Gründe haben, uns zu schämen. Und wir sind nicht allein gelassen von Gott, denn Gott unterstützt uns mit seinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der gibt uns Kraft, mitfühlende Liebe und die Fähigkeit, besonnen zu sein und Maß zu halten. Jetzt singen wir aus dem Lied, was wir am Anfang des Gottesdienstes gesungen haben, noch zwei Strophen. Befiehl du deine Wege, und die Strophen 8 und 12.